ich freue mich, heute kurz eine Definition vom Wort Hoffnung zu geben. Der Matti, mein Bruder, wird ja nachher predigen. Und eigentlich habe ich fest nach einem Wortwitz gesucht, aber keinen gefunden. Aber ich hoffe mal auf meinen Bruder. Vielleicht hat er noch etwas. Genau. Genau. Was habt ihr als letztes gehofft? Also ich habe zum Beispiel gehofft, pünktlich zum Briefing zu kommen. Was habt ihr zuletzt gehofft heute am Morgen? Dass sie Arbeiter findet. Was habt ihr sonst noch gehofft? Parkplatz, finde ich echt einen Parkplatz. Genau. Yes. Dass es schönes Wetter gibt. Genau, wir haben heute schon einiges gehofft, oder? Und ja, ich habe eine kleine Wortstudie gemacht. Und zwar gibt es von Bible Project. Die haben mega coole Videos, die die Sachen mega gut erklären aus der Bibel. Und zwar gibt es ganz viele Worte, die Hoffnung bedeuten in der Bibel. Und im Alten Testament kommen vor allem zwei Wörter vor. Und zwar heissen die Jakal oder Jachal, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und Kava. Super, danke. Genau, ich schreibe die auf, sagen mal Jachal.
Jachal.
Super. Und Kava. Kava. Gut. Genau. Und Jakal oder Jachal, ich weiß es nicht, bedeutet wortwörtlich übersetzt auf etwas warten. Genau, wie zum Beispiel der Noah, wo er schon in der Arche war, hat er müssen warten, bis die Fluten wieder abgegangen sind. Und er hat das gemacht, hoffnungsvoll. Genau. Dann Kava ist mega spannend. Wortwörtlich bedeutet Kav Schnur. Genau. Und zwar ist das mega spannend. Das Gefühl beschreibt, wie wenn man an einer Schnur zieht, ist man so gespannt unter gespannter Erwartung. Und jetzt werde ich schnell mit euch ausprobieren. Ich muss schnell das Mikrofon ablegen. Es ist eine gespannte Erwartung, aber es ist nicht irgendeine Erwartung, sondern wir schauen zurück auf eine Person, und zwar auf Gott, der immer treu ist. Und darum können wir eben während dem gespannten Warten doch auch loslassen, im Vertrauen und im Wissen, dass Gott wird auftauchen und wird das machen, was er verheißen hat. Weil wann hat mal Gott nicht ausgeführt, was er gesagt hat?
Nie.
Nie, genau. Er macht es immer. Genau, gut mitgemacht. Also was bedeutet Schnur auf Hebräisch? Super. Gut. Und eben wie gesagt, es ist ein Warten. Und auf was warten wir? Eben, wir warten auf eine Person, auf Gott. Genau. Im Psalm 130, 5 bis 7 heißt es, wenn man diese Wörter einsetzt, ich, Kava, auf den Herrn, Israel, Jachal, auf den Herrn, denn der Herr ist gnädig und sein Erbarmen ist groß. Und in der Schlachter steht dann zum Beispiel, ich harre auf den Herrn oder ich hoffe, genau in dem Vers. Gut. Und der Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus, was könnte das sein? Hoffnung, Optimismus, was ist der Unterschied?
Hoffnung ist begründet.
Sehr gut. Begründet auf was? Genau. Amen. Auf Jesus, auf eine Person. Biblische Hoffnung ist begründet auf eine Person, auf Jesus Christus, der Auferstandene von den Toten. Und Optimismus schaut einfach, wie man aus den Umständen das Beste machen kann. Genau. Aber wir schauen nicht auf die Umstände, sondern auf Jesus.
Amen.
Yes. Gut. Also, es ist also Gottes zurückliegende Treue, sagt man, die Hoffnung in die Zukunft gibt. Sagen mal mit, Gottes zurückliegende Treue gibt Hoffnung in die Zukunft. Amen. Im Neuen Testament kommt meistens das griechische Wort Elpis vor. Und das heißt wortwörtlich übersetzt tatsächlich einfach hoffen. Genau. Und spannend ist noch, Wikipedia sagt, Elpis oder Hoffnung bedeutet eigentlich nicht nur Hoffnung, sondern Personifikation der Hoffnung. Die Griechen haben es zwar auf die Mythologie, auf irgendwelche Götter bezogen, aber wir beziehen es auf Jesus, die Person von Jesus. Genau. Und zwar ist Hoffnung eben nicht eine Wahrscheinlichkeit, sondern es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, darauf zu warten, auf das, was Gott verheißen hat. Und auf eine Zukunft, die so überraschend ist, wie wenn ein toter Mensch aufersteht. Und der Mensch war tot und ist auferstanden. Darum ist er unsere Hoffnung, die so überraschend ist. Und das werden wir weiterhin so fest hoffen, wie wenn tote Menschen auferstehen. Weil Jesus Christus hat es schon gemacht. Halleluja. Also gibt es irgendeinen Bereich in unserem Leben, wo wir keine Hoffnung mehr haben können? Oder? Nein, gibt es nicht. Jeder Bereich ist es möglich zu hoffen, weil es ist nicht von Umständen, sondern von Jesus Christus abhängig. Amen. Letzte Frage, dann bin ich fertig. Was denkt ihr, in welchem Buch in der Bibel kommt das Wort Hoffnung am meisten vor? Es gibt eins im Alten und eins im Neuen Testament. Hebräer. Was sagen andere? Korinther, Psalmen. Petrus, nein. Auch nicht. Offenbarung, Johannes. Drei, da innen wissen es eben schon. Es ist mega überraschend im Alten Testament. Wo würdet ihr das nicht erwarten? Hiob. Im Hiob, wo es so schlecht gegangen ist, kommt das Wort Hoffnung am häufigsten vor. Und im Neuen Testament im Römer. Christ in me, the hope of glory. Gut. Also, danke vielmals und hat Spass gemacht.
Er ist ein riesen Vorbild für mich und es ist speziell, dass wir dich heute mal über Hoffnung und nicht über Evangelisation hören. Deswegen freue ich mich am meisten. Halleluja, sei gesegnet und vielen Dank schon.
Das Mikrofon, geht das? Ah, jetzt geht es. Ich habe eben zu Jasmin eben gemeint, ja, es ist immer ein Bruder, der eine Schwester übergibt, da, oder? Eigentlich. Einfach geistlich. Und eben, ihr wisst ja gar noch nicht, ob Hoffnung nicht auch evangelistisch kann sein kann, oder? um die ganze Stimmung noch ein bisschen aufzulockern, hat Jasmin ja schon angesprochen, wegen einem Flachwitz. Da habe ich tatsächlich einen für euch vorbereitet. Wie nennt man einen, der ein DIN A4-Blatt einscannen? Das ist eigentlich ganz einfach. Der heisst Scan DIN A 4. Gut, also. Das macht Hoffnung, oder? Auf den Morgen. Gut, ich wollte noch ganz kurz einfach noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen und die Gelegenheit. Danke für meine wunderbaren Brüder und Schwestern da. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt redest, durch mich durch, dass wirklich unsere Herzen können von dir ergriffen werden und dass der Samen vom Glauben darf wachsen in uns und viel Frucht bringen. Amen. Ja, cool. Also, ich muss ehrlich sagen, Hoffnung wäre jetzt wirklich nicht erst gerade mein Thema gewesen, das ich als erstes ausgesucht hätte. Aber Gott hat mich jetzt mega vorbereitet und ich habe nachher mega Freude bekommen und mega viel Hoffnung für die Zukunft. Und ich bin mega dankbar, dass ich da sein und zu euch so reden. Ich tue mega gerne lehren. Ich tue mega gerne auch so weitergeben und so erzählen, was Gott mir gelehrt hat oder was ich empfangen habe vom Heiligen Geist. Also, jetzt tauchen wir in das Thema. Jasmin hat das jetzt sehr schön erklärt. Ich werde dann ab und zu wieder auf das zurückgreifen. Eben, es geht darum, dass es ein gespanntes Warten ist auf die Zukunft. Und es erfüllt sich eben genau die Treue, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, zeigt, dass eben auch in Zukunft wir auf das können hoffen und dass die Hoffnung nicht ins Leere geht. Jetzt, Gott hat mir in der Vorbereitung wie aufgezeigt, dass es im Christlichen oder als Jünger gibt es wie zwei Arten von Hoffnung. Und die wollte ich mit euch genauer anschauen. Jetzt zum Anfang wollte ich euch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen inspirieren. Und für das wollte ich schnell ein Lied laufen lassen, das die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben über das Thema Hoffnung. Wenn ihr wissen könnt, das ja selber dann auf YouTube so und Spotify suchen. Es ist einfach mal ein bisschen andere Musik und es soll euch inspirieren. Genau. Jetzt also kommen wir zu diesen zwei. Oh, das ist die falsche Richtung. Oh, jetzt habe ich zweimal. Ja, doch, da ist gut. Also da habe ich jetzt schon aufgeschrieben, die zwei Hoffnungen. Ganz, ganz wichtig, oder? Das haben wir jetzt ganz viel schon angesprochen. Die Hoffnung auf die Zukunft, dass Jesus wiederkommt, oder? Dass Jesus wiederkommt. Und was bedeutet denn das? Eigentlich kann man einfach sagen, dass das auf dieser Welt, die Leiden, die wir hier haben, oder all die Bedrängnisse, all die Probleme und die Nöte, das wird dann wie abgeschlossen und ist dann wie durch Jesus erfüllt. Und dann kommen wir, wenn wir in der Offenbarung lesen, kommen wir ins Reich Gottes, in den Himmel, und da gibt es keine Tränen mehr, da gibt es keinen Schmerz mehr, da gibt es keine Sorgen mehr. Aber Liebe, Hoffnung und Glaube bleibt. Das ist mal die erste Hoffnung, oder? Und die schauen wir dann nachher genauer an. Und die zweite Hoffnung ist eben, das hat er auch in dem Lied gesungen, oder? Das ist die Hoffnung, dass jeder Mensch, solange er noch schnauft, oder sogar beim Lazarus, auch wenn er nicht mehr geschnauft hat, hat Jesus noch Hoffnung für jeden Mensch. Das kann sein, ein Mensch, der völlig, völlig kaputt ist, wirklich durch Okkultismus oder durch Drogen oder durch was auch immer, so tief am Boden, so besessen oder was auch immer. Und rein menschlich, wenn du den anschaust, denkst du, der hat keine Hoffnung mehr. Aber Jesus sieht das ganz anders. Und das ist die zweite Hoffnung, das ist eine andere Hoffnung, die wir auch da miteinander zusammen anschauen. Jetzt noch ganz kurz, tut doch noch schnell das zweite oder das dritte zusammen austauschen. Was versteht ihr persönlich unter Hoffnung in Bezug auf Jesus natürlich? Ganz kurz, so 2-3 Minuten, tut doch noch miteinander schon ein bisschen austauschen. Tun wir langsam wieder zusammenkommen. Also, oder besser gesagt, auseinandergehen. Dann finden wir langsam einen Abschluss. Okay, das ist gut. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich selber auch mal versucht, das mit Wort zu fassen. Was hat man denn überhaupt schon gelernt? Oder was kann man sich überhaupt unter Hoffnung vorstellen? Gut, jetzt gehen wir weiter in diesen zwei verschiedenen Arten, wenn wir schnell da ein bisschen genauer hineinschauen. Zu dieser Frage, wer benötigt, jetzt bin ich wieder eins zurück, oder? Wer benötigt Hoffnung? Wieso haben die Jünger Hoffnung auf die Zukunft? Das haben wir jetzt eigentlich da drin in diesen. Ich gehe irgendwie falsch, oder eins ist verrutscht. Warte schnell. Ja, dass wir das in diesen zwei drin haben, ist logisch. Wer braucht Hoffnung? Grundsätzlich jeder Mensch braucht Hoffnung. Aber man kann sagen, man kann davon ausgehen, dass Menschen, die natürlich viel Leiden leiden, also viel Bedrängnis, viel schlimme Sachen erleben, dass die viel mehr Hoffnung brauchen. Und wir hier in der Schweiz sind mega, mega, mega beschenkt und privilegiert. Und alle, die von euch schon mal in andere Länder gereist sind, in Drittweltländer, in Länder, die wirklich arm sind, dort seht ihr, was Hoffnung wirklich bedeutet. Und dort seht ihr auch, was Hoffnung auch auf Jesus bedeutet. Weil die Menschen, die haben nichts, die haben manchmal gar keinen Zugang zu irgendeinem Arzt oder zu irgendetwas. Die können ihre Hoffnung nicht setzen auf einen Vertrag oder auf eine Versicherung oder auf ein gutes Gesundheitswesen wie wir hier in der Schweiz. Oder? Und aufgrund von dem müssen sie ganz einfach, sie sind gezwungen dazu, ihre Hoffnung auf Jesus zu setzen. Andere setzen es halt auf irgendetwas anderes. Aber dort, in diesen Ländern oder in diesen Situationen, wo Christen auch vor allem auch verfolgt werden, sieht man, kommt die Hoffnung eigentlich erst richtig wirklich zum Vorschein und wird erst richtig wirklich stark. Und wir hier in der Schweiz jetzt, wir können wirklich einfach nur Danke sagen. Und wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Wir lesen nachher auch miteinander in Matthäus über die Zukunft, über was Jesus sagt über die Zukunft. Und wir wissen, es wird mehr Krieg geben. Und das wissen wir alle. Und es wird mehr Verfolgung geben. Das ist in der Bibel ganz klar und ganz deutlich. Und wir können einfach nur Danke sagen, dass wir hier in der Schweiz das noch nicht so haben, dass wir Frieden haben. Der Hans hat das auch immer gesagt, hey, wir sind jetzt über 70 Jahre, also ich glaube, etwa 77 Jahre haben wir hier in der Schweiz oder in Europa keinen Krieg mehr gehabt. Also kommt davon, was du zu Europa dazu zählst. Wenn man den Jugoslawienkrieg natürlich anschaut, ist auch Krieg gewesen. Aber sagen wir halt in der Schweiz, über 70 Jahre keinen Krieg mehr gehabt, das ist eigentlich unvorstellbar. Und ich will euch überhaupt keine Angst machen, sondern ich will euch eben Hoffnung machen. Genau. Und jetzt probiere ich da noch mal eins weitergehen. Also rechts über wäre führen, oder? Okay. Gut. Also, jetzt hat es jemanden da, der sehr gerne vorlesen tut. Also wirklich, wenn das jemand sehr gern, dann darfst du gern führen kommen, wenn du willst. Sonst ich mache es schon. Also, du kannst mal da dich schon mal ein bisschen reinlesen. Ich tue noch sehr schnell etwas dazu erzählen. Und zwar im Jahr 4 bis 14 nachher. Zum Kontext: Da ist Jesus mit seinen Jüngern ist beim Tempel gewesen, und der ist ja riesig. Und der Passen, David Passen erklärt, dass die Felsbrücke, die sie dort aufeinander drauf hatten, die sind riesig und tonnenschwer gewesen. Und wirklich für die damalige Zeit sehr bewundernswert. Und dann haben eben die Jünger das gesehen: Hey Jesus, hast du gesehen? Schau mal, der Tempel, ist das nicht beeindruckend? Und dann sagt Jesus zu ihnen: Hey, kein Stein von denen wird auf dem anderen bleiben. Und das haben sich die Jünger nicht vorstellen können. Das ist doch, für sie ist klar gewesen, dass es kann nur sein, wenn Jesus wiederkommt, also bei seiner Wiederkunft, eigentlich das Ende der Welt, dann kann es sein, dass die Steine nicht mehr aufeinander stehen, aber sonst nicht. Und Jesus tut dann nachher, dann fragen sie ihn, ja, wann wird das passieren? Und Jesus gibt dann eigentlich Antwort auf das, aber er geht nicht darauf ein, oder er erklärt eigentlich mit zwei Ereignissen. Die Jünger meinen, das wird alles um die gleiche Zeit passieren, aber er tut eigentlich zwei Ereignisse erklären. Das erste Ereignis ist, wenn das passieren wird beim Tempel, wenn die Steine nicht mehr aufeinander werden sein. Das ist nämlich etwa 70 Jahre nachher passiert. Haben das tatsächlich, stimmt das? Die Römer haben es abgerissen und alles Boden eben gemacht, oder? Und seine Wiederkunft tut er im gleichen Zusammenhang, im gleichen Kapitel tut er auch beschreiben. Aber das ist ein anderes Ereignis. Und die Jünger haben gemeint, das kommt alles zusammen. Das einfach nur zur Erklärung, zum Einstieg. Jetzt kannst du da lesen, Eva. Ah, du brauchst noch das Mikrofon. He? Matthäus 24, 4 bis 14.
Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzeslosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen.
Mega, danke vielmals. Du hast das viel besser gemacht, als ich das hätte können machen. Sehr cool, danke vielmals. Also ich habe mir da ein paar Punkte rausgenommen, um das nochmal schnell ein bisschen zu wiederholen. Also, Jesus sagt, es wird Verführung geben. es werden viele Christusse auftreten. Und anders übersetzt kann man auch Gesalbte sagen, weil Christus heisst der Gesalbte. Also viele, die behaupten, sie sind gesalbt speziell oder irgendwie einfach, sie sind der Gesalbte oder so, werden auftreten. Es wird viel Krieg geben und ihr werdet auch viel Kriegsgerüchte hören. Und das ist ja jetzt aktuell mega Tatsache. Und dann ist aber, das ist aber nicht das Ende, sondern das ist der Anfang der Wehe. Nachher auch Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Corona zum Beispiel, oder? Das muss ich euch ja gar nicht sagen, aber ich gehe gleich einfach noch mal schnell darauf ein. Ich bin auch googeln, Erdbeben sind in der Statistik haben die zugenommen. Die ganz starken Nöte, oder von denen hat es jetzt nur wenig gegeben, im 2012 das letzte Mal, das ganz starkes. Aber die grundsätzlichen Erdbeben nehmen immer mehr zu. Und das ist der Anfang der Wehe. Eva, du bist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Was ist die Bedeutung der Wehe? Was kann man sagen, wenn Wehe kommen, was ist dann eine Geburt? Und was ist eine Geburt? Das ist neues Leben. Und was ist noch bei Wehe wichtig zum Wissen? Jetzt auch für eine Geburt. Sie hören wieder auf, ja, das stimmt, ja. Sie kommen und gehen und sie werden sie werden stärker und der Abstand wird kleiner, oder? Und es ist immer der Anfang von etwas Neues, also ein neues Leben entsteht. Und das sieht man genau eigentlich, das beschreibt sehr gut das Wiederkommen von Jesus. Neues Leben wird entstehen und die Wellen oder eben die Wehen, die werden mehr und stärker und mit weniger Abstand, bis dann die Geburt eingeleitet wird, sozusagen. Und etwas ist noch wichtig, um dazu zu sagen, wenn die Wehen mal angefangen haben, dann kannst du nicht mehr aufhören. Dann kannst du nicht sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich tue jetzt nicht gebären. Und die Wehen haben schon angefangen für die Zukunft. Da können wir jetzt nicht mehr sagen, wir tun jetzt hier stoppen. Bremsen, okay, ja. Der Hans hat gesagt auch manchmal, hey, vielleicht gibt es noch mal einen Aufschub oder so. Ja, das kann sein. Wir wissen nicht, wann die nächste Wehe kommt oder in was für einem Auf- oder in welchen Folgen. Aber sie werden kommen, das ist Tatsache. Das müssen wir einfach damit rechnen. Genau. Dann weiter. Drangsal von allen Völkern. Der Passen erklärt auch sehr gut dort, dass im Moment sind, glaube ich, 10% auf der Welt sind Christen nicht verfolgt. Und das weiss ich nicht, aber anscheinend nimmt das immer mehr zu, die Christenverfolgung. Wenn wir jetzt bei uns schauen, kann man sagen, ja, wenn es so ein bisschen in die Richtung geht von LGBTQ zum Beispiel oder auch Kinder, Erziehung und so Sachen, kann man schon sagen, dass die Christenverfolgung auch bei uns langsam mehr zunimmt. Auch wenn es nur kleine Schritte sind. Aber das ist einfach ein Zeichen, dass wir da noch nicht so verfolgt sind. Geniessen die Zeit einfach. Und tut euch vorbereiten, wirklich im Geist. Mit dieser Hoffnung, eben die Hoffnung, die wir jetzt hier machen. Egal, was wir kommen, wir haben die Hoffnung in Jesus. Oder wir haben den Anker, wie vorher Miriam vorgelesen hat. Die Irina, ja genau. Und der Anker, der hebt, egal was für Wellen das kommen. Es werden viele falsche Propheten kommen, die werden versuchen, die Gläubigen, die Jünger, zu versuchen, mit ihren Wundern und Zeichen, mit ihren Prophetien. Und die Liebe wird erkalten. Und warum? Wegen der Gesetzlosigkeit. Und auf die andere Seite übrigens kann man auch, dann auch den Umkehrschluss machen und sagen, wenn du das Gesetz haltest, dann kann die Liebe bei dir stärker werden. Also haltet das Gesetz. Und dann kommt der Punkt, oder? Ausharren bis zum Schluss, der wird gerettet. Der bis am Schluss aushaltet, der wird gerettet. Aber wir müssen durchheben bis am Schluss und die Hoffnung wird uns helfen bis am Schluss. Wir brauchen die Hoffnung, wir brauchen den Anker, bis am Schluss durchzukämpfen. Und das kann ich jetzt da schon schön sagen und so, oder? Wo einen guten Job haben, einen guten Lohn, gute, wunderschöne Familie, alles läuft super und so, oder? Und gleichzeitig, wenn ich jetzt würde, nehmen wir jetzt einfach mal einen Chines, wo sich muss verstecken, wo seine Hauskirche muss verstecken, wo sie Geheimcode mit abmachen und so weiter und so fort. Und wenn er auf die Straße geht, oder auch ein ehemaliger Moslem, wo entscheidet, sich zu taufen lassen, wo das eigentlich für ihn das Todesurteil bedeuten von seiner Familie, ist es etwas anderes, wenn er sagt, ich habe Hoffnung auf die Zukunft und ich bleibe dran bis am Schluss und ich weiß, warum dass ich das mache, für Jesus und für sonst gar nichts. Oder? Gibt sein Leben aufs Spiel für das. Und ja, ich bin jetzt halt noch in dieser Situation und trotzdem tue ich über Hoffnung lehre. Genau. Ja, und das Schöne ist auch, das heisst, was so cool ist, alle Völker werden irgendwann Christen verfolgen, aber auch allen Völkern wird das Evangelium dann verkündet. Das ist auch noch wichtig. Und dann kommt das Ende. Und das ist jetzt noch cool, dass vorher gesammelt worden ist für Union. Das war nicht geplant. Aber ich wollte jetzt auch kurz Werbung machen für Union, weil Gott hat uns eben aufgezeigt, wir dürfen bei einer Nonne, bei einer Schwester, wie sagt man denen schon wieder? Schwesterverein eigentlich, haben wir dürfen uns vorstellen. Und das war mega herzig. Es waren irgendwie 18 Nonnen und der Altersdurchschnitt war über 80. Und wir dürfen uns vorstellen als Union und ich durfte ein bisschen unsere Vision von der Jüngerschaft noch weitergeben. Das war so cool, das war mega herzig. Und dort in der Vorbereitung hat mir Gott eben auch das, Matthäus 24, gegeben. Und dann konnte ich bringen, nämlich, also schaut, es wird Hungersnöte geben, das ist Tatsache, das können wir nicht verhindern. Aber wir wollen mit Union helfen, das ein bisschen zu verhindern oder ein bisschen zu bremsen, dass Hungersnöte ein bisschen weniger werden, ein bisschen weniger, etwas dagegen machen. Und die beste Waffe aber gegen Hungersnöte, Seuchen und so, ist, wenn man das Evangelium verkündet. Weil je mehr Menschen das Evangelium hören und verkündet wird, desto schneller kommt Jesus zurück und nachher ist es fertig. Und das habe ich Ihnen dann noch so ähnlich dort mitgeben. Ja. Darum einfach noch den Link zu Union. Genau. Jetzt und im Vers 13 und 14 sehen wir eben die Hoffnung mega deutlich. Wer ausharrt, aber bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und da ist die Hoffnung drin, dass Jesus zurückkommt. Und nachher wird dann beschrieben, auch ab Vers 29, wo dann Jesus zurückkommt, wie das dann wird sein. Und ich könnte einfach kann man sagen, alle werden es merken, wenn er wiederkommt. Das wird sehr, sehr offensichtlich und klar sein. Genau. Und für uns einfach wirklich mega wichtig, wenn du in Bedrängnis bist, nehmen wir an, jetzt eben, in China, wenn deine Verwandten verhaftet werden, zum Beispiel, weil du sie getauft hast oder weil sie das Evangelium verkündet haben und sie dich foltern zum Beispiel und so. Dort, in diesen Situationen, oder, das Einzige, was dir wirklich hilft, ist auf Jesus schauen und sagen, Jesus, ich bitte dich, komm wieder zurück. Komm zurück und du das Leiden beenden. Und das ist die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus. Oder? Und das Schöne ist, oder? Wir können jetzt in die Vergangenheit schauen und sehen, was Jesus da hat am Kreuz, wie er treu war, gehorsam war, wie er den Tod besiegt hat. Oder Death could not hold him, sondern er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt. Und auf das, was wir dort sehen, was Jesus da hat, das ist genau die Treue der Vergangenheit, die Jasmin angesprochen hat, oder? Und darum können wir hoffen, dass auch in Zukunft das genau so wird passieren, wie Jesus gesagt hat. Das ist genau die Hoffnung auf seine Wiederkunft. Und die brauchen wir so dringend. Das ist so etwas Essentielles und Wichtiges. Und ich wollte euch heute Morgen wirklich mega Hoffnung machen. Und das Ziel ist, dass ihr wirklich Hoffnung habt für die Zukunft. Auch wenn ihr mir jetzt vorne schaut und sie wirklich dunkel aussieht, wir als Jünger, wir haben Hoffnung. Wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die wirklich Hoffnung haben. Ich will euch Hoffnung machen, aber zum einen und zum anderen will ich auch euch zu ermutigen, dazu wie führen oder leiten, dass ihr selber zu Hoffnungsträger werdet, wo in anderen Menschen Hoffnung auslöst. Und das ist eigentlich dann die aktive Hoffnung. Wenn die Hoffnung auf Jesus in euch aktiv wird, ihr könnt lesen oder ich tue es schnell vorlesen. aktivierte Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus bedeutet, wachsam zu sein, treu den Willen vom Herz zu tun, egal unter welchen Umständen. Das ist krass, aber das ist so. Sie macht uns mutig und zuversichtlich, oder? Und hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch unter Bedrängnis. Und das ist eben genau, dass wir uns zum Beispiel jetzt vor einem Jahr oder ein bisschen mehr, hat der Hans das Video auch gemacht mit Notvorrat und Sachen und so, oder? Und dann haben wir auch gesagt, und jetzt tun wir auch Holz holzen, dass wir Feuer haben, dass wir könnten, in unserem Schmiede kochen und, dass wir, und so. Und das ist, also nein, ist mehr als ein Jahr her. Und jetzt, wenn wir auf diesen Winter schauen, oder, sieht schon wieder alles ganz anders aus. Aber wir vom Haus Hasle, wir sind sozusagen wie der Noah gewesen. Gott hat uns gesagt, hey, sammelt Holz, baut ein Holzlager. Und die Nachbarn haben uns komisch angeschaut und uns ausgelacht, hinter vorgezogenen Vorhängen. Und wir haben ganz nahe haben wir einen Wald, ich habe dort Bäumstämme versagen mit der Motorsäge und selber zu unserem Haus geschleppt. Und ich bin mehrmals von den Nachbarn angesprochen worden, von anderen, was ich da genau mache und so. Also sie haben gemeint, ich klaue Holz. Und jetzt, oder? Jetzt kann ich zurücklehnen und sagen, oh, danke Jesus, dass du uns vorbereitet hast, weil wir haben sicher den Winter nicht kalt. Das Einzige, wenn sie uns vor dem Haus würden, das Holz klauen, oder? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Und das ist auch so, genau so ist die aktivierte Hoffnung eigentlich, oder? Wir sind wachsam. Wir schauen, was passiert, oder? Wir sehen die Geschehen um uns herum. Wir sind nicht einfach, machen einfach die Augen zu und leben einfach in den Tag hinein. Wir sind weise, wir sind wachsam und wir bereiten uns vorbereiten. Und es ist aber egal, unter welchen Bedrängnissen, unter welchen Situationen. Wir bleiben klar, wir bleiben treu, auch im Auftrag. Wir dürfen gleichzeitig das Evangelium weiterhin verkündigen, oder? Das ist die aktive Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus. Weil wenn du einfach nur sagst, ja, ich hoffe schon, dass Jesus irgendwann zurückkommt. Ja, das ist wie ich hoffe, dass nächste Woche schönes Wetter wird. Das ist nicht aktive Hoffnung, oder? Genau. Gut, gerade zu dieser Hoffnung kurz Fragen. Gibt es Fragen? Für die das noch weiter interessiert, eben es gibt... von Derek Prince und von David Pawson über den Matthäus 24. Oder von Pawson gibt es sogar ein Buch über Hoffnung, den Anker. Wenn ihr euch dort noch vertiefen wollt, ich habe viel Inspiration auch von ihm dort bekommen. Für die ich nicht kenne, könnt ihr nachher auf mich zukommen. Also, dann gehen wir weiter. Jetzt, das finde ich einen mega coolen Vers. Ja, er steht im Prediger und das war der Salomo, der dort auch einfach... Poesie und Gedicht auch geschrieben hat. Aber ich finde es gleich mega einen coolen Vers. Und das ist eigentlich das, was wirklich auch ich sehr, sehr oft beim Arbeiten erlebe. Das ist eben der, denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Für die es nicht wissen, ich arbeite jetzt seit dem 1. September hier im Kreis 4. Und ich habe sehr oft mit lebendigen Hunden zu tun. Also, das klingt jetzt mega krass, aber mit, sagen wir halt anders, sagen wir mit Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Aber sie leben noch. Und dann gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass sie frei werden können, dass sie geheilt werden können, dass sie gesund werden können. Und sehr oft, wenn ich nur schon mit ihnen kurz unter vier Augen sage, hey, du bist mega wertvoll, zum Beispiel. Jesus hat so einen hohen Preis gezahlt für dich. Oder, hey, lass mich für dich beten, dass du aus dem Dreck, aus dem Sumpf rauskommst. Ich habe es jetzt in letzter Zeit mehrmals gehabt, dass sie gerade anfangen zu brüllen oder mir gerade in die Arme gefallen sind. Wirklich letztes Jahr wieder ein Moslem auf der Straße. Er spielt zuerst den Gross, den Krass, oder? Habe ihm das gesagt, darf ich für dich beten? Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Er fängt an zu brüllen und tut mich umarmen, oder? Und ist so dankbar gewesen. Und ich finde das etwas mega Schönes. Und es macht mir Freude. Und ich sage euch, Leute, da bin ich wieder beim Evangelisieren oder beim Evangelium. Das ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig, den Menschen Hoffnung weiterzugeben. Es ist nicht schwierig, Menschen zu lieben. Wirklich nicht. Ja, es wird Ablehnung geben, es wird auch die, die so harte Herzen haben. Aber wieso haben sie das? Und was brauchen die? Die brauchen genau auch Liebe. Und die, zu dem kommen wir nachher, die wollen eben genau in euch hinein. Die sehen, die wollen in euch hinein Jesus sehen. Die sehnen sich eigentlich nach Gott. Aber ihre Sehne sieht nicht so aus, bitte, bitte, zeig mir Jesus. Sondern es ist, ah, lass mich in Ruhe. Vielleicht. Ja. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ah, da. Aber wir sind, eben dort habe ich noch, das habe ich vorher schon gesagt, oder? Jesus hat sogar für den Lazarus Hoffnung gehabt, wo ja dann eigentlich ein toter Leu war. Genau. Okay. Genau, das ist die Hoffnung. Jetzt kommen wir auf die andere Hoffnung, wo Jesus für jeden Mensch gibt es Hoffnung, dass er umkehren kann, dass er frei werden kann, dass er gesund werden kann. Welcher Bibelvers kommt euch da dazu ein Sinn? Yes, mega stark. Wo steht das? Nein. Sag es laut. 2. Vers 4 ist es, glaube ich, oder 3 oder 4. Und dort heisst, dass Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis kommt von der Wahrheit und gerettet wird. Und wer weiß noch, was das Wort gerettet dort heisst? So, so. Und was bedeutet das auch noch rausgerettet? Geheilt, befreit, wiederhergestellt, gesund. Genau. So, so. Also das heisst, Gott will, dass jeder Mensch geheilt wird, befreit wird, wiederhergestellt wird und zur Erkenntnis von der Wahrheit kommt. Genau, mega gut. Da ein kleiner Bibelexkurs schnell. Gut. Gut, das ist die Hoffnung, die Jesus für jeden Mensch hat. Genau. Jetzt, ihr in eurem Umfeld, wo ihr jetzt seid, könnt ihr auch ein Hoffnungsträger werden. Das ist so. Wollt ihr das? Gut, weil das ist mal der Anfang. Ihr müsst das wählen, oder? Und ihr müsst euch wählen brauchen lassen von Jesus, der für jeden Mensch Hoffnung hat. Dazu kommt mir auch immer halt der Todd White in den Sinn. Der Todd White ist ein Amerikaner, der 22 Jahre lang auf allen möglichen Drogen abhängig war. Und er sagt von sich selber, er war ein Dieb, er war ein ganz schlimmer Ehemann, ein ganz schlimmer Vater. Seine eine Tochter ist in der Schule immer eingeschlafen, weil sie und ihre Mutter auf ihn gewartet haben, wenn er heimgekommen ist von seinen Drogenräuschen und Sachen und so. Und er hat alle bestohlen, er hat seine Eltern, seine Verwandten, allen hat er Geld geklaut und er war wirklich ganz, ganz schlimm zu weg. Und er ist so weit gekommen, dass er wollte Waffen kaufen und sich und seine Frau und Familie umbringen. Er war so tief kaputt gewesen. Und dort ist Jesus in sein Leben hineingedrungen, oder? Und jetzt ist er ein Fels geworden für so viele und hat so vielen Menschen das Evangelium gebracht und so viel Samen gesagt, dass so viele Menschen wirklich umgekehrt haben und einen Lebensstil haben angefangen zu leben vom Glauben, von der Reinheit, von der Heiligkeit und vom Glauben, wo auch Kranke heilt und so weiter und so fort. Und das ist genau das, was Jesus mit einem Menschen machen will. Er will ihn eben genau aus dem Dreck nehmen und ins Licht stellen. Oder? Er war blind, jetzt sieht er. Er war verloren, jetzt ist er gefunden. Und er war gefangen und jetzt ist er frei und er führt andere Menschen in die Freiheit. Und er sagt immer, wenn das Gott mit mir machen kann, kann es mit dir auch. Das ist für alle Menschen ist das möglich und machbar. Und ja, es braucht von euch, dass ihr es wollt, dass ihr wirklich wollt, ein Hoffnungsträger werden. Und auf die andere Seite sagt Jesus halt auch, müssen wir uns selber verleugnen. Es geht nicht mehr um uns, oder? Und wer von euch da innen ist getauft, ja, dann mal aufstrecken. Und was, kurz gesagt, was ist in der Taufe passiert? Wir sind gestorben mit Jesus. Also, unser alter Mensch, oder? Ist gestorben. Unsere sündige Natur. Und jetzt, wenn wir das wirklich glauben und wenn das wirklich Tatsache ist, dann gibt es das eben nicht mehr, dass wir sagen, ja, aber ich habe jetzt Angst vor dem, oder ich habe jetzt keine Lust, oder ich habe jetzt das. Wenn der Heilige Geist uns führt, wenn der Heilige Geist uns drängt, oder, dann sagt man, ja, ich bin ein neuer Mensch, ich bin nicht mehr von Furcht getrieben, ich bin nicht mehr der alte Mensch, der schüch ist und sich nur in sein Zimmer verzieht. Ich bin nicht mehr depressiv, sondern ich bin frei in Jesus. Und ich bin heilig und gerecht und rein. Und ich bin ein neuer Mensch. Und ich kann das. Und ich kann anstehen und sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Und ich gebe Hoffnung weiter, weil ich sie empfangen habe. Ich habe Freiheit empfangen und ich gebe Freiheit weiter. Das ist für jeden von euch möglich. Und es braucht einfach die tiefe Identität in Jesus. Oder? Dazu wollte ich euch auch den Link für die es noch nicht gelesen haben, sehr stark im Disciple Makers vom Hans-Jörg, dass die Identität in Jesus. Geht das durch, schafft das durch. Wer sind ihr in Jesus? Und nehmt das an im Alltag und sagt es euch auch immer wieder, dass ihr es wirklich glaubt und wirklich auch danach handelt und lebt. Oder? Weil dann verbreitet ihr Hoffnung verbreiten. Dann werdet ihr ganz automatisch zu Hoffnungsträger. Das ist nicht schwierig. Und das ist auch völlig, völlig ohne Druck. Das ist einfach bei Jesus sein, Gemeinschaft mit ihm haben, neues Leben, neue Kreatur. Und das ist nicht schwierig und nicht streng. Das ein Beispiel aus der Bibel, wo Jesus für einen Menschen Hoffnung hatte. Und übrigens, solche Menschen gibt es heute immer noch Besessene, die Ketten verreissen können. Es gibt wirklich Situationen, wo es auch schon bei uns in den Zellen hat sie so angeschraubte Tisch. Und Schrauben, das ist alles so gemacht, dass man dort ja nichts kann, irgendwie drankommen und so, dass man sich nicht daran verletzen kann. Und es gibt Leute, die haben schon den Tisch rausgerissen, aus der Wand rausgerissen. Wo, wenn sie ihn irgendwie haben müssen, wieder neu mit anbringen oder so, dann haben irgendwie 6-7 Polizisten von der Spezialeinheit mit Vollausrüstung haben müssen reingehen, um ihn festzuheben und um wieder irgendwie binden. Und das, ja, das ist genau das, was da auch beschrieben wird im Markus 5. Und der Schluss nachher daraus ist, oder? Ihr kennt die Geschichte mit dem Legion, also die meisten. Und sonst müsst ihr es nachlesen im Markus-Evangelium. Ein sehr stark besessener Mensch, der in Grabhöhlen gelebt hat, der Ketten hat können verreissen konnte, der alle Angst hatten davor, ist auf Jesus gekommen. Jesus hat die Dämonen austrieben, sie mussten gehen. Und dann war der Mensch frei gewesen. Und da steht, oder? Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen oder ehemals bei ihm. Der Mann, in dem die Legion von Dämonen war, saß jetzt da bekleidet. Also, das heisst, vorher war er in dem Fall nackt gewesen. Und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Also, sie haben nachher Angst bekommen von Jesus. Weil er ihn befreit hat, weil sie die Kraft gesehen haben, die Autorität in ihm. Oder? Wer von euch da innen hat schon mal so einen, also, oder so einen Menschen, der so wirkt, auf der Straße gesehen oder erlebt? Die meisten. He? Das ist leider wirklich, gibt es das heutzutage immer noch. Und da muss man da nicht weit weggehen von da. Und die. Mit denen habe ich dann auch viel zu tun beim Arbeiten, weil eben, wenn einer jetzt nackt rumlaufen in Zürich, dann würde schnell mal jemand der Polizei anrufen. Das ist nicht wie früher damals. Und da habe ich auch schon sehr krasse Sachen erlebt. Aber was ich damit sagen ist, Jesus hat für diese Menschen Hoffnung gehabt. Und wenn ihr jetzt so einen Menschen auf der Straße seht, dann denkt daran, hey, es gibt Hoffnung für diesen Menschen. Was braucht der Mensch? Er braucht Befreiung, er braucht Jesus in seinem Leben, oder? Er muss neu geboren werden und es gibt Hoffnung. Und stell dir vor, hey, da außen so ein Mensch, den alle kennen eben, wir beten für ihn, er wird frei, er wird klar im Kopf, er sitzt an, er redet mit uns und fängt an, zum Beispiel Gott loben und preisen. Was hat das für eine Auswirkung auf die Menschen, die ihn gekannt haben, oder? Und Leute, das ist immer noch real und machbar heutzutage. Für Jesus hat für jeden Mensch Hoffnung. Jetzt denkt auch mal ganz kurz an die Menschen in eurem Umfeld, wo ihr vielleicht vorher oder denkt, das ist hoffnungsloser Fall. Es gibt wahrscheinlich in jedem Leben, also in jedem von euch gibt es irgendjemanden in eurem Verwandten oder Bekannten oder Umfeld, wo hoffnungslos wirkt, die Situation hoffnungslos wirkt. Und jetzt denken an diese Menschen und jetzt sagen das auch für euch, könnt es leislich sagen, es gibt Hoffnung für den Menschen. Und Jesus will den Menschen frei machen. Und jetzt beten wir einfach auch gerade für diese Menschen. Macht es so, wie es euch wohl ist. Wir beten jetzt für diese Menschen, dass sie wirklich zu Jesus kommen und Jesus sie frei machen kann. Ihr könnt es auch ohne Namen, laut und leislich, einfach, dass wir jetzt die Menschen vor Gott bringen. Ja, Jesus, so bitte ich dich jetzt einfach auch für die Menschen. Jesus, du siehst auch in meinem Umfeld, du siehst die Menschen, du weißt ganz genau, wer ich meine. Und ich sage jetzt einfach da Freiheit rein. Alles Böse muss weichen und ich sage Hoffnung. Du hast Hoffnung für die Menschen. Du willst sie frei machen. Du willst sie in die Freiheit hineinführen, wo du sie berufen hast dazu. Danke, Jesus, dass du für jeden Menschen Hoffnung hast und ihn nicht aufgeben hast. Nicht aufgeben. Und ich bitte dich, Jesus, dass du die Menschen rufst und ihnen begegnest. Ja, dass sie dafür in die Freiheit kommen. Ich bitte dich, Jesus. Bitte führ du uns ins Gebet in die Fürbitte auch für die Menschen. Im Alltag, in unserem Gebet. Oh ja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Nehmt euch das wirklich auch in eure Fürbitte rein, die Menschen, und gebt nicht auf, für sie zu beten und zu kämpfen. Wie bin ich mit der Zeit? Ich habe nicht auf die Uhr. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Wann habe ich denn angefangen? Kolosser 1,27 ist sozusagen mein Lieblingsvers über Hoffnung. Und Gott hat mir dann in der Vorbereitung hat er mir gezeigt, ja, aber wenn du Kolosser 1,27 willst springen, dann musst du zuerst Römer 8 Vers 18 bringen. Und Römer 8, Vers 18 habe ich in der Schlachter-Übersetzung nicht verstanden eigentlich. Und darum lese ich so jetzt in der Hoffnung für alle vor. Das passt ja sehr gut, Hoffnung für alle, oder? Also eigentlich hätte ich jetzt sowieso nur aus dieser Bibel vorlesen sollen. Weil da gibt es Hoffnung für alle. Und Jasmin hat es ja vorhin gesagt, im Römer kommt am meisten Hoffnung vor. Und da gibt es eigentlich wie gerade so einen ganzen Abschnitt über Hoffnung. Römer 8, 18. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Genau. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Genau, ist viel über die Hoffnung, viel auch über die Hoffnung von der Wiederkunft von Jesus, wenn wir dann in die Herrlichkeit hineinkommen. Da sind wir wieder bei der Herrlichkeit, wo der Hansjörg letztes Mal ja auch darauf eingegangen ist. Shekina heisst es auf Hebräisch, gell? Azusa Street, Shekina. Für alle die das nicht jetzt kennen, verweise ich euch auf den Preach von letzter Woche und das Buch, das der Hansjörg vorgestellt hat. Shekina, die Herrlichkeit, anders kann man auch sagen, die Gegenwart Gottes oder das Erscheinen von Gott oder dort, wo Gott ist, das Wirken von Gott, kann man auch sagen. Also einfach in dem Sinn, wenn Gott kommt und etwas tut und sichtbar wird für uns und wahrnehmbar wird, das ist wie da in dieser Welt ist das die Herrlichkeit Gottes. Und mit der Herrlichkeit, die wir Hoffnung drauf haben, das ist dann auch die Herrlichkeit im Himmel, die wir dann werden erleben. Und sehr cool finde ich eben da, ich will für alle Tierfreunde, auch meine Frau zum Beispiel, da Hoffnung machen. schon wieder Hoffnung machen, dass auch Tierli werden auch in die Herrlichkeit kommen. Weil es heisst da, dass die ganze Schöpfung zur Vergänglichkeit ausgeliefert ist, aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Dass ein Tier irgendwann in die Herrlichkeit, also in den Himmel kommt. Kann man da raus so interpretieren, wenn man das so will. Genau. Und was da, das bin ich vorhin noch kurz darauf eingegangen, wegen dem Sehnen. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes sich zeigen oder offenbar werden. Und das ist das Sehnen, das ich vorher angesprochen habe, wo eben bei den Menschen, die ihr jetzt im Alltag erlebt. Meine Frau hat auch gestern oder vorgestern hat sie beim Posten hat sie eine Frau angesprochen. Ah, die hat, nein, die Frau, sie sind Schuhpost und die Frau hat selber von den Schmerzen erzählt. Und nachher hat Daniel hat voller Glauben gewusst, wenn ich jetzt für die Frau bete, sie wird gesund werden, hat sie gefragt, darf ich für sie beten? Nachher die Frau, nein, ganz sicher nicht. Nein! Und Daniel war dann verunsichert und hat es dann nicht, also ja, dann halt nicht für die Frau gebetet, oder? Aber das, die Reaktion übrigens, das ist eine andere Art von Sehnen nach der Offenbarung von den Kindern Gottes. Weil eigentlich ist es wie so, ja, dann zeig mir doch den Gott, den gibt es ja gar nicht. Ich glaube nicht an den, das kann ja nicht sein. Und, aber eigentlich, tief in sich drin, sehnt sich jeder Mensch, jede Schöpfung, sehnt sich eigentlich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Auch wenn das vielleicht für uns nicht immer nach Sehnen aussieht. Und jetzt zu der Herrlichkeit, oder? Also wir sehnen uns und wir hoffen auf die Herrlichkeit, die eines Tages wird kommen. Und jetzt kommen wir zum 1. Kolosser 1,27, mein Lieblingsvers. Wer kennt den übrigens auswendig? Also der Letzte? Außer der Hans-Jörg? Ja? Ja, gut, mega. Super, genau. Mega. Und vorneweg ist ja noch, im Kolosser geht es darum, dass der Paulus er erzählt von einem Geheimnis, wo bis dort nicht offenbar war. Und zwar im Alten Testament das Geheimnis, dass nämlich auch die Heiden, also wir, die nicht jüdischer Abstammung sind, die nicht direkt vom Volk Gottes sind, dass auch wir in die Herrlichkeit kommen dürfen. Und das ist genau das Geheimnis. Christus in euch, also der Gesalbte, Messias, wird in uns leben. Er nimmt Wohnung in uns hinein. Wir werden sein Tempel. Und seine Herrlichkeit kommt natürlich dann auch und erfüllt uns. Und das ist das Geheimnis, das haben sie nicht gewusst früher. Dass auch wir als Heiden, als Schweizer, als keine Ahnung von wo überall, als Skandinavier, ohne Wurzeln vom Volk Israel, dürfen in die Herrlichkeit hineinkommen. Und dass Jesus persönlich, der Gesalbte, wird Wohnung in uns hineinnehmen. Dass Gott höchstpersönlich wird in uns hinein wohnen, dass die Herrlichkeit wird auf uns herabkommen. Das war ein mega, mega Geheimnis. Und das ist da offenbar worden. Und dann sagt eben der Paulus, Christus in euch, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und dort auch wieder der Tod Weisheit. Und wenn, wenn Christus in euch jetzt rauskommt aus euch rauskommt, wie kommt er aus euch raus? Indem, dass ihr handelt, indem, dass ihr Taten tut, wie sie Jesus da hat. Das heisst, wenn ihr zum Beispiel Menschen liebt, die gemein sind zu euch, wenn ihr geduldig seid, wenn alle anderen ungeduldig sind, wenn ihr Kranke heilt und so weiter und so fort. Dann kommt Jesus aus euch raus, oder? Und dann wird die Hoffnung sichtbar. Und dann sind wir wieder bei der aktiven Hoffnung. Genau. Habt ihr das jetzt verstanden oder ist das jetzt mega kompliziert oder mega hoch? Ich versuche es eben ganz einfach eigentlich zu erklären. Okay. Gut. Genau, da sind wir da jetzt bei der zweiten aktiven Hoffnung, oder? Ist eigentlich wieder, also es geht ein bisschen das Gleiche hin, aber ich habe es einfach da noch ein bisschen anders definiert. Aktive Hoffnung, wie Jesus sie vorgelebt hat, wo in anderen Menschen Hoffnung auslöst, kommt aus der Sicht, eben wieder aus der Vergangenheit, oder? Auch von den Wundern, die in der Vergangenheit passiert sind, die Jesus da hat. Oder Wunder und Zeichen, wo Gott treu war in der Vergangenheit. Und das nur schon in eurem Leben, wenn ihr mal zurückschaut, was Jesus da hat. Also ich kann es zumindest bei mir, in meinem Leben sagen, wow, das ist krass. Wenn ihr wüsstet, wie ich früher ausgesehen habe. Wenn ihr wüsstet, wie hässig und aggressiv ich früher war, zum Beispiel. Oder wie ich Menschenrassen gehasst habe, gewisse Menschenrassen. Wie ich Hass in mir hatte früher. Wenn ihr wüsstet, was Jesus in mir verändert hat, dann würdet ihr gerade vor euch neu gehen und sagen, danke. Gottlob. Das haben wahrscheinlich meine Eltern gemacht, als sie diese Veränderung gesehen haben. Das führt schlussendlich dazu, dass wir in einer hoffnungslosen Welt Hoffnungsträger werden. Wenn wir die aktive Hoffnung auf das, was Jesus gelebt hat, oder? Wenn wir das aktiv anwenden. Genau, und dazu wollte ich euch nämlich wieder ermutigen. Und das ist eigentlich sozusagen meine Sendung. Da sind wir jetzt schon beim Hans-Jörg. Aber meine Sendung ist eigentlich, wird zum Hoffnungsträger in einer hoffnungslosen Welt. Und wie kannst du das praktisch umsetzen? In kleinen Tatenschritten. Zum Beispiel, mach es mit Gott ab, aber es kann sein, dass du deine Zeit mit Gott um 5 Minuten verlängerst. Es kann sein, dass du 5 Minuten früher aufstehst für Jesus. Es kann sein, dass du pro Tag 3 Kapitel in der Bibel liest oder mehr liest als vorher. Das sind ganz kleine Schritte von den Taten, die dich zu dem anführen. Plus, dass du zu Jesus kommst und sagst, hey Jesus, ich bin noch nicht so weit. Ich habe Angst vor diesen Menschen. Ich schäme mich vor diesen Menschen. Ich habe Angst vor ihrer Reaktion. Aber ich will ein Hoffnungsträger werden. Ich will wirklich Hoffnung weitergeben in dieser hoffnungslosen Welt. Weil ich sehe es, wenn ich raus schaue, wenn ich sehe die in den Nachrichten so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Trauer, so viel Leid, so viele schlimme Sachen. Und ich will Hoffnung bringen. Das ist aktive, aktivierte Hoffnung auf das, was Jesus vorgelebt hat. Yes. Also macht das, setzt es um und nehmt es nicht euch einfach nur vor, sondern macht wirklich, setzt es um. In kleinen Schritten. Das wird euch zu Hoffnungsträgern führen. Schrittli für Schrittli. Glory, Glory! Jesus ist Sieger und Jesus ist die Hoffnung. Ja?
Wir sind wirklich so eine coole Family. Du und deine Schwester und natürlich auch Eltern, danke vielmals, Jesus. Was kann Gott in einer Familie tun, wenn er Raum bekommt? Danke vielmals, Matthias. Und ihr habt es jetzt mitbekommen, er hat es so langsam rausgebröselt. Zuerst hat er gesagt, er schafft im Kreis 4. Ich habe nicht gewusst, was, wenn er ihn nicht kennt. Aber jetzt wisst ihr, er ist Polizist. Und er liebt Jesus von ganzem Herzen. Und ist so ein Vorbild für mich. Jetzt sind meine Frage, wenn ich sie beantworten soll, ist, wie kannst du mehr Hoffnung haben? Und so wie du, wo du geredet hast, das hat in mir Wort vom Leben ausgelöst. So schaue ich es auch mit der Hoffnung an. Weil du hast am Anfang gesagt, Hoffnung ist eine Person, Jesus Christus. Und Hoffnungslosigkeit, Depression, die wir alle sicher kennen, wie es sich anfühlt, wenn keine Hoffnung mehr um ist, ist nichts anderes als Abwesenheit von Jesus. Abwesenheit von Gott. Und zwar ist er nicht wirklich weit weg, sondern du siehst ihn nicht mehr. Und darum ist klar, wie kannst du mehr Hoffnung haben, indem du mehr Jesus hast in deinem Leben. Und das ist auch meine Lösung für hoffnungslose Momente. Ich weiss, wenn ich in einem hoffnungslosen Moment bin oder wenn sich Hoffnungslosigkeit reinschleichen will, dann weiss ich, dass ich kann wie aufsteigen und mich zu Jesus flüchten. Und dann höre ich seine Stimme in die Situation hinein. Und das Coole ist bei Jesus, er hat in jede Situation Wort von der Hoffnung. Ja. Es gibt keine Situation auf dieser Welt, das hast du auch gesagt, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Also ist mein Weg, um mehr Hoffnung zu haben, ist mehr Nähe zu Jesus. Mhm. Und das möchte ich dir ans Herz legen. Wenn du jetzt gerade in so einer Situation bist, wo du vielleicht mehr Hoffnung brauchst, sag dir bewusst, Jesus hat Wort vom Leben für dich. Und du weißt, wie du Jesus näher kommen kannst. Du weißt das. Wir haben viel schon darüber geredet. Und der zweite Punkt, wie du kannst tatsächlich mehr Hoffnung haben, ist halt, indem du das, was du haben willst, verschenken tust. Bestimmt hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du jemandem von Jesus erzählt hast. Und was war nachher die Reaktion in deinem Herzen? Freude. Es ist Freude. Und zwar, es ist eine unbeschreibliche Freude, stimmt's? Es heisst zum Beispiel, nie in der Bibel, dass wenn zwei heiraten, dass sich die Engel freuen im Himmel. Ich sage nicht, dass sie sich nicht freuen. Es heisst ja nie, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass sich die Engel freuen. Ich sage nicht, dass sie sich nicht freuen. Aber wisst ihr, wo das steht? Wenn ein Mensch gerettet wird, dann freuen sich die Engel im Himmel. Und das ist sicher. Und natürlich freuen sie sich über alles, was Gott Freude macht. Aber an dieser Freude kannst du Teilhaber werden. Wenn du, wie es Matthias gesagt hat, über deinen Schatten springst und anfängst, Zeuge sein von Jesus Christus. Und das ist die beste Medizin gegen jede Depression und Dunkelheit. Bring jemandem Jesus Christus. Und du wirst sehen, das hat einen Effekt auf dich, der ist absolut gigantisch.